是中国。
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen.
Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem China-Podcast Darum China. Heute bei uns ist Elisabeth Schmidt, die im Wintersemester 2023-2024 ein Auslandssemester in der Stadt Wuhan in China gemacht hat. Wieso China? Wieso Wuhan? Was hat sie dafür motiviert, dahin zu gehen?
In der Oberstufe hatte ich Geschichtsleistungskurs und dort haben wir auch die Geschichte Chinas behandelt und da hat sich mein Interesse entwickelt. Ich habe mich auch etwas in die Sprache reingehört und mich in die Sprache verliebt und mich hat das schon immer mehr in die östliche Region der Welt gezogen. Und deswegen dachte ich, wenn ich ein Auslandssemester mache, dann in China. Wuhan hat sich einfach ergeben, da dies die Partneruniversität unserer Universität, also der FSU ist.
Sie sind im Bereich Ernährungswissenschaft. Was haben Sie in dem Semester vor Ort in Wuhan gemacht?
Ich habe sowohl medizinische Kurse belegt als auch einen Chinesischkurs. Am Anfang war nur der medizinische Kurs geplant, da das mit Ernährungswissenschaften verknüpft werden konnte. Jedoch habe ich schnell bemerkt, dass Chinesisch dort essentiell ist und habe auch beschlossen, den Chinesischkurs zu machen.
Was heißt Chinesisch ist essentiell? In welcher Hinsicht essentiell?
Ich habe schnell bemerkt, dass die Leute dort kaum Englisch verstehen oder auch sprechen. Okay, mit der Sprache komme ich nicht weiter und habe versucht, mich mit Händen und Füßen zu verständigen. Und die Leute waren auch immer hilfsbereit, haben auch andere Leute dran geholt. Aber dann habe ich gemerkt, ja, Chinesisch ist auf jeden Fall besser.
Wie liefen dann Ihre Kurse im medizinischen Bereich ab? Waren die auf Englisch?
Also die Kurse waren auf Englisch angelegt. Die Professoren hatten auch Folien vorbereitet, die auf Englisch waren. Jedoch haben die meisten Folien nur abgelesen und teilweise auch selber auf Englisch die Fragen nicht genau beantworten können. Deswegen war es wirklich reines Folienauswendiglernen leider. Aber der Chinesischkurs, da hatten wir eine Chinesischlehrerin, die ja auch gutes Englisch konnte und uns dann sehr geholfen hat mit dem Chinesischlernen.
Wie war das Verhältnis zwischen Ihren Fachkursen und dann sagen Sie recht schnell festgestellt, Sie müssen noch für Chinesisch anschlagen? Wie einfach war es im laufenden Semester, einen Chinesischkurs zu kriegen?
Also am Anfang des Semesters gab es eine Woche, wo man sich quasi für alles einschreiben konnte. Und da ich das relativ schnell gelernt habe oder gemerkt habe, habe ich mich auch relativ schnell für einen Chinesischkurs gemeldet. Vorher hatte ich mich für einen quasi ausführlicheren Chinesischkurs angemeldet und dann doch bemerkt mit den medizinischen Vorlesungen, dass es dann doch zu viel war und habe mich dann für Chinesisch für Mediziner quasi eingeschrieben. Das ist für die Erstsemester vom Medizinstudium, ist automatisch dabei und es war jede Woche ungefähr 3x4 Stunden.
Also doch recht viel, also 12 Unterrichtsstunden pro Woche. Sie sagen für Erstsemester Medizinstudium. Wer saß mit Ihnen in den Kursen?
Waren wirklich immer Medizinstudenten.
Und wo kamen diese Studierenden her?
Das waren unterschiedliche Leute aus Indien, Iran, Türkei, also wirklich komplett unterschiedlich international.
Waren andere Deutsche da oder andere Leute aus der Europäischen Union?
Aus der Europäischen Union waren viele generell auf dem Campus, aber nicht in den Medizinerkursen.
Wie viele Vorkenntnisse hatten Sie im Chinesischen?
Ich hatte davor gar kein Chinesisch gelernt.
Der Sprachkurs für Medizinstudierenden fing bei 0 an.
Ja, am Anfang haben wir quasi nur die Laute erst gelernt und die ganzen Töne. Und deshalb haben wir wirklich bei 0 angefangen, aber relativ schnell versucht, auf Chinesisch komplett zu bleiben. Im deutschen Schulunterricht lernt man oft Vokabeln, die Grammatik. Und hier hat man schnell auch Sätze gelernt, mehr Kommunikation. Und Grammatik und Vokabeln waren eher eine nebensächliche Sache, wodurch das sehr schnell besser wurde.
Hat der Sprachkurs zum Ziel eine Prüfung gehabt?
Also eine Abschlussprüfung für den ersten und zweiten Chinesischkurs, das wäre dann ungefähr BHSK2. Und dann entwickelt sich das weiter in die medizinische Richtung.
Wie leicht fiel Ihnen die chinesische Sprache?
Überraschenderweise leichter, als ich gedacht hatte. Aber ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Deshalb könnte es sein, dass ich da generell einfachere Veranlagungen habe, sag ich mal.
Was ist Ihre zweite Muttersprache?
Ich bin erst mit Russisch aufgewachsen und habe im Kindergarten angefangen, dann Deutsch zu sprechen.
Wie sehr fasziniert Sie das Schriftsystem?
Ich dachte am Anfang, dass das wirklich eine große Überwältigung wird. Jedoch haben ja auch viele Diktate geschrieben und so habe ich dann gelernt, dass man davor eigentlich gar keine Angst haben muss und man anfängt auch Strukturen zu erkennen und ja auch neue Charaktere sieht, wo man einige Strukturen erkennt und so die Bedeutung ungefähr verstehen könnte. Und das fand ich dann super spannend.
Das freut mich, dass Ihnen die Sprache gefallen hat. Wie weit sind Sie jetzt gekommen? Sie haben Ihren HSK2-Test gemacht.
Ich habe nur die Prüfung an der Uni abgelegt und zwar wie eine HSK2-Prüfung, aber es wird nicht als HSK2-Test anerkannt.
Wie sehr ist da auch die Frage von Kulturschock, also sich in der chinesischen Gesellschaft an einer chinesischen Uni zurechtzufinden? Wie gut ging das?
Ich muss sagen, am Anfang war das wirklich eine große Herausforderung. Ich konnte die Sprache nicht, wusste nicht genau, wo ich hin sollte. Also die Organisation kam wirklich eher nur von mir aus. Und Gott sei Dank gibt es an der Universität die WISO. Das ist ein internationales Studentenkomitee. Und die waren auch bei den ganzen Anmeldungen, Vorbereitungen und Registrationssachen dabei und haben dann auch extra übersetzt und den internationalen Studenten geholfen.
Okay. Das Thema Essen, kommen wir mal dazu. Das chinesische Essen gilt ja als sehr lecker. Ich selber brauchte etwas dafür, dass ich mich über chinesisches Frühstück freuen kann. Wie ging es bei Ihnen?
Ich muss sagen, ich war sehr begeistert vom chinesischen Essen. Das Nationalgericht von Wuhan ist ja auch Ramen, also Hot Dry Noodles übersetzt. Und das essen sie ja auch viel zum Frühstück. Und ich war da, also schon super lecker. Ich hatte da gar kein Problem.
Wie war es an der Wuhan-Universität mit der Wohnheimsituation?
Es gab extra ein internationales Studentenwohnheim, wo ich mich dann auch gleich registriert habe. Und dort bekommt jeder sein einzelnes Zimmer mit Bad. Dort ist Bett, Schrank, Schreibtisch vorhanden. Jedoch muss man Kissen, Mülleimer, Decke, alles Mögliche noch selber kaufen. Es gab auch in jedem Flur eine Küche, jedoch musste man sich auch die Küchengeräte selber zulegen. Ja, man konnte quasi selber entscheiden, wie man sein Wohnheim gestaltet oder seine Wohnung in Anführungszeichen.
Wurde viel gekocht?
Tatsächlich nicht. Also die Studenten, die mehrere Jahre oder ihren ganzen Bachelor und Master dort gemacht haben, die hatten viele Sachen und die haben dann auch gerne gekocht. Da der Campus stadtartig aufgebaut ist, also viele Restaurants und Imbisse, Mensen, alles Mögliche hat, konnte man auch während der Unizeit schnell Essen finden. Man musste da nicht kochen.
Sie sagen Campus, sprich Wuhan-Universität hat einen Campus, in dem Sinne einen Zaun drumherum oder eine Mauer. Wohnheime stehen neben den Institutshäusern, neben den Hörsälen. Sie müssen eigentlich den Campus gar nicht verlassen, um sich etwas zu essen zu kaufen oder auch ins Restaurant zu gehen, sowie auch Freizeitangebote, Tischtennis spielen, Basketball, Sportplätze. Befindet sich das alles auf dem Campus?
Richtig, das befindet sich alles auf dem Campus. Je nachdem, also wo man hin musste, es gab noch einen extra Mediziner-Campus, der etwas außerhalb lag, aber der hatte dann auch nochmal so wie eine Kleinstadt in sich. Und auch auf dem Hauptcampus, da konnte man wirklich alles machen. Verschiedene Restaurants, Bubble-Tea-Läden, Shops, Tanzsäle, Sportaktivitäten, da ist wirklich alles.
Das klingt danach, als wenn Sie die Stadt Wuhan gar nicht kennengelernt haben.
Tatsächlich musste man nicht raus, um Sachen zu kaufen oder Dinge zu erleben. Jedoch habe ich trotzdem Wuhan erkundet und vor allem die gelbe Ranisch-Pagode beobachtet oder die Skyline, die wirklich bemerkenswert war.
Was ist an der Skyline bemerkenswert?
Also diese Art von Hochhäuser hat man in Deutschland noch nie gesehen. Und was ich auch super schön fand, war, dass auf den Hochhäusern Lichtshows waren oder schon Geschichten erzählt wurden, teilweise auf den Hochhäusern, also an den Fassaden der Hochhäusern, wo zwei Leute zum Beispiel getanzt haben. Und das zum Beispiel nachts zu beobachten am Hansel River, das war wirklich atemberaubend.
Wie ist Nightlife, das Nachtleben, Partyleben, wie sieht das in Wuhan aus?
Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, also von Bars bis zu Clubs und Rooftop-Partys etc. Es kommt auf jeden Fall drauf an, mit welchen Leuten man unterwegs ist, welche Kontakte man knüpfen kann, auch mit den Einheimischen quasi. Also wir haben auch eine Person, also mein Freund und ich haben eine Person kennengelernt, die selber Partys in Wuhan veranstaltet hat. Und dort waren meistens nur Chinesen geladen. Und es war dann auch super spannend, so deren Partykultur mitzuerleben und auch mal was anderes zu machen, außer nur in normale Clubs zu gehen.
Jetzt wird es natürlich spannend, die Frage, wie ist private Partykultur im Gegensatz zu Clubs?
Ich muss sagen, Clubs haben mir besser gefallen, weil die Atmosphäre da oft lockerer ist. Bei privateren Partys war das Ambiente immer super schön, die Aussicht war toll. Also der ganze Service war richtig gut, aber da waren oft sehr viele Fotografen und es ging oft auch nur um Posieren oder sich schön darstellen und auch die... Ja, das Nachtleben darzustellen und gefeiert wurde da eher eingeschränkter, würde ich sagen, als im normalen Club.
Okay. Neben Clubs und Kneipen und Rooftop-Bars, wie ist das andere Kulturangebot? Wie sehr ist Wuhan eine Großstadt? In meiner Perspektive ist Wuhan ein Hitzekessel im Sommer, sehr, sehr heiß. Sie waren ja zum Glück im Wintersemester da, ab Ende September, also es wird schon etwas kühler. Und es klingt nach Provinz. Jeder würde sagen, das pulsierende Leben wäre Shanghai.
Ich habe das komplett anders, Alice. Also ich muss sagen, Wuhan ist wirklich eine Großstadt. Da gibt es alle möglichen Aktivitäten, die man sich in jeder Großstadt vorstellen könnte. Aber das Schöne fand ich auch, es gab nicht nur die Skyline, die großen Häuser, die supermodernen Sachen, sondern auch am Fluss viele schöne Grünflächen, auch sanfte Hügel, viele gut ausgestattete Fahrradwege, wo man sich auch Fahrräder mieten konnte und das erkunden konnte. Also es gab wirklich bei jeder Person was zu haben.
Okay, das klingt ja begeistert erstmal vom Ort, von der Situation. Ich würde gerne nochmal auf den Campus zurück. Sie waren im Wohnheim. Ist das Wohnheim nur für internationale Studierende? Sind Männer und Frauen getrennt?
Also ich war in einem internationalen Studentenwohnheim. Dort waren wirklich nur internationale Studenten. Weibliche und männliche Personen waren in demselben Wohnheim. Also die waren nicht getrennt. Die Wohnheime der Chinesen waren direkt gegenüber teilweise oder auch auf dem Campus verteilt, aber nicht mit uns zusammen. Und ich muss sagen, wir hatten schon die luxuriöse Version, da die Studenten aus China sich die Zimmer auch teilen mussten und wir als Internationalstudenten immer ein Einzelzimmer bekommen haben.
Was heißt sich ein Zimmer teilen? Zweibettzimmer, 4, 6 oder 8 Personen?
Also das häufigste waren wirklich 6 bis 8 Personenzimmer.
Würden Sie auch in ein 8-Bettzimmer ziehen?
Ich glaube, für ein halbes Jahr hätte ich das schon mal gemacht, für die Erfahrung. Aber dann merke ich doch, dass man vor allem mit dem ganzen Trubel am Tag mal abschalten muss und ich sehr froh war, das Einzelzimmer dann im Endeffekt war.
Sie haben ja chinesische Freunde gefunden oder Kontakte geknüpft. Wie gucken die darauf, dass Sie als Ausländerin sozusagen privilegiert wohnen und ein Einzelzimmer buchen können? Würden die gerne auch Einzelzimmer buchen oder sind die zufrieden, sagen, 8-Bettzimmer ist billiger, ich will ja Geld sparen und meinen Eltern nicht zu sehr auf der Tasche liegen?
Ich muss sagen, die meisten waren da schon etwas neidisch und das verstehe ich auch vollkommen. Aber natürlich gab das Finanzielle und auch dieser Kommunikationsgemeinschaftsaspekt war denen auch wichtig und deswegen hat es auch Vorteile. Aber ich glaube, viele haben das noch gar nicht so erlebt, im Einzelzimmer zu wohnen. Und für die gehört das auch als Studentenleben dazu, dass man da zusammen eine Gemeinschaft aufbaut, auch im Zimmer.
Was würden Sie empfehlen, jemand, der nach Ihnen nach China fährt? Wie würden Sie sich das nächste Mal vorbereiten? Was würden Sie vielleicht anders machen?
Ich muss sagen, viel mehr würde ich mich gar nicht vorbereiten. Ich würde nicht sagen, ich war unvorbereitet, aber ich hatte alles, was organisatorisch sein musste, gemacht und war da auf der sicheren Seite. Nur der einzige Kulturschock, der mich wirklich unvorbereitet getroffen hat, war, dass Ausländer wirklich als fast schon wie Stars oder Models teilweise behandelt werden. Also es war komplett normal, dass Leute zu mir kamen und dann Fotos mit mir machen wollten oder einfach mich gefilmt haben, ohne zu fragen. Und das war wirklich am Anfang sehr unvorbereitet. Doch dann habe ich mich versucht, mehr auf die Leute einzulassen und auch Kontakte mit Chinesen geknüpft. Und auch einfach gesehen, was für eine Freude ich bei denen auslesen konnte, allein nur das Foto machen und dann noch kleinen Smalltalk zu haben und die zum Lächeln zu bringen. Das hat mich dann am Ende doch dafür überzeugt, dass man da nicht Nein sagen sollte.
Das klingt danach, als wenn Sie einen Weg gefunden haben, das positiv zu drehen. In welcher Sprache haben Sie sich dann unterhalten?
Meistens in Chinesisch.
Sie studieren Ernährungswissenschaften, haben sich da im Bereich Medizin eingeschrieben. Konnten Sie Kurse in China hier anrechnen?
Also den medizinischen Kurs Kommunikationsmedizin oder Community Medicine. Also quasi, da hat man auch Pandemien behandelt, wie man das Gesundheitssystem verbessern könnte, was für Umwelteinflüsse die Medizin oder den Körper belasten. Und das konnte ich dann anrechnen lassen, aber den Chinesischkurs natürlich nicht. Partnerschaft ist wirklich nur mit der Universität Jena und nicht mit meiner Fakultät. Und es war auch anfangs unklar, ob ich mir auch wirklich was anrechnen lassen kann.
Aber Sie haben sich davon nicht abschrecken lassen, haben gesagt, ich will trotzdem rübergehen, egal ob ich etwas anrechnen lassen kann oder nicht. Am Ende eines Kurses schreiben Sie eine Klausur auf Englisch. Bin ich da richtig?
Ja, das ist richtig. Die medizinische Klausur war auf Englisch.
Und das für alle, sowohl für Ihre chinesischen Kommilitonen als auch für die internationalen?
Ich hatte nur internationale Studenten in meinem Medizinkurs. Also wir waren getrennt, die chinesischen Mediziner und die internationalen Mediziner.
Wie lernen Sie denn Chinesen kennen vor Ort?
Tatsächlich durch verschiedene Aktivitäten auch von der Universität aus. Gerade als ich gekommen war, war das auch das 130-Jahre-Jubiläum der Wuhan-Universität. Und dort haben auch die internationalen Studenten einen Auftritt haben können, wo wir zusammen ein chinesisches Lied haben. Ein paar haben getanzt, ein paar haben gesungen. Und bei den ganzen Übungen und eher vor dem Auftritt, die Vorbereitung, da konnte man auch die ganzen chinesischen Studenten kennenlernen oder auch auf dem Campus wurde man mal angesprochen oder konnte die Theater-AG besuchen, die Tanzaufführungen und ja, viele weitere Möglichkeiten, Sportkurse zum Beispiel.
Wie haben Sie diese Veranstaltung gefunden? Oder war es einfach ein Zufall? Ja, hier ist 130 Jahre Jubiläum und ich laufe da jetzt mal rum, gucke mir das an und plötzlich lernt man Leute kennen.
Tatsächlich hat die WISO sehr viel geregelt. Also es gab auch über WeChat Gruppen, wo dann immer Informationen für internationale Studenten waren, für neue Auftritte. Jedes Jahr oder ich glaube sogar jedes Halbjahr gibt es ein internationales Kulturfestival, wo jeder internationale Student quasi sein Heimatland repräsentieren kann. Und jeder bekommt da wie so ein kleines Zelt und bereitet dann zum Beispiel Süßigkeiten vor, kleine Spiele. Wir hatten zum Beispiel als deutscher Stand Bierkrug heben und da sind auch viele Chinesen gekommen und haben sich das angeguckt. Man hatte auch Aufführungen mit den verschiedenen kulturellen Tänzen und so ist man auch mit vielen Kulturen und auch den Chinesen in Kontakt gekommen.
Sie haben ja russische Wurzeln. Ich vermute, Sie sprechen ja dann auch Russisch. Wie sehr sind Sie mit russischen Studierenden vor Ort in Kontakt gewesen? Wie viel sind da? Wie gut ist die Partnerschaft zwischen Russland und China?
Also die Partnerschaft zwischen Russland und China ist auf jeden Fall viel größer als mit Deutschland und China. Also sehr viele internationale Studierende kamen aus Russland und dadurch hatte ich natürlich auch viel Kontakt zu russisch sprechenden Leuten. Und ich fand es auch sehr interessant, dass UkrainerInnen und auch RussInnen dann quasi zusammen waren und einfach auch eine Gemeinschaft gebildet haben.
Das ging nach Weltfrieden und Harmonie. Also, Sie sind Ernährungswissenschaftler. Oder Sie schwören das. Sie sind kurz vor dem Bachelor. In meiner völligen Naivität denke ich bei Ernährungswissenschaft immer an Fälle von Adipositas und wie das verhindern kann. Wie haben Sie da China erlebt? Chinesen selber sagen mir, europäisches Essen ist so fettig, chinesisches Essen ist überhaupt nicht fettig und wir ernähren uns so gesund. Wie haben Sie das vor Ort erlebt?
Ich muss sagen, von den Körperproportionen würde ich jetzt nicht sagen, dass es so viel dünner oder quasi dicker als in Deutschland ist. Man merkt schon, dass vor allem bei jüngeren oder jungen Frauen sehr auf Schlankheit geachtet wird. Aber ich würde nicht sagen, dass das deutsche Essen fettiger ist. Also in China ist da auch sehr viel, was mit viel Fett gemacht wird, auch allein mit Brühen etc. Da wird auch schon viel Öl gemacht oder auch allein das Gemüse wird oft in sehr viel Öl angebraten. Deswegen würde ich da eher nicht sagen, dass es weniger fertig ist.
Häufig hört man, China ist so modern, Bargeld ist vorbei, es geht nur noch mit Handyzahlung. Wie sind Sie da über die Runden gekommen? Was ist an diesem Gerücht dran? China ist super modern, Bargeld ist gestorben.
Ich würde schon sagen, man könnte sagen, Bargeld ist gestorben. Selbst bei den Kleinständen, die ältere Leute betrieben haben, selbst die hatten dann ihr Smartphone dabei und man konnte den QR-Code scannen und gleich die Sachen bezahlen quasi. Also mit Bargeld ist man da wirklich viel am Platz. Ich würde aber nicht sagen, dass ganz China komplett modern ist. Also man sieht auf jeden Fall eine große Schere zwischen Arm und Reich und damit auch mit eine große Schere zwischen Technologie und eher älteren Sachen. Also es kommt wirklich drauf an, wo man ist und in welchen Regionen man sich befindet.
Wie gut geht das dann mit digital bezahlen? Welche App haben Sie genutzt?
Teilweise Alipay oder Jifubao auf Chinesisch oder WeChat Pay.
Ließ sich das mit Ihrem deutschen Konto verbinden oder brauchten Sie dafür extra ein chinesisches Konto?
Also bei Alipay ging es mit meinem deutschen Konto ohne Probleme. Bei WeChat Pay hat es teilweise Probleme gemacht, weshalb auch ein paar von meinen Freunden, die dort einen längeren Aufenthalt hatten, sich dann ein chinesisches Bankkonto zugelegt hatten.
Hatten Sie ein chinesisches Bankkonto?
Ich hatte keins, aber ich war dabei, als die anderen das gemacht haben und es war wirklich ein langer Weg, weil viele Banken ja die internationalen Leute ja abgewiesen hatten und ja abgeschreckt hat waren, vor allem wenn es nur in Anführungszeichen ein Jahr gehen sollte.
Okay, aber schön ist ja, Sie sind mit einem europäischen, deutschen Konto zurechtgekommen und konnten das mit den anscheinend notwendigen Online-Bezahlsystemen verbinden. Frau Schmidt, ich danke Ihnen für den kleinen Einblick in ein Auslandssemester an einer chinesischen Universität und wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Bachelorabschluss.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Glückwünsche.
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen, gefördert durch das Bundesministerium für Forschung, Raumfahrt und Technologie.